Die Radio Wissen. Update.
Wie du mir, so ich dir. So sah es heute für ein paar Stunden aus zwischen den USA und Russland. Die USA verhängen Sanktionen gegen Russland und Russland reagiert mit ähnlichen Schritten. So zumindest wollte es der russische Außenminister Sergej Lavrov.
Wir können derlei Unfug natürlich nicht unbeantwortet lassen. Gegenseitigkeit ist Gesetz in den internationalen Beziehungen.
Aber nur kurze Zeit später kam ein Nein von Präsident Wladimir Putin. Unser Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Hat sich Russland mit Hackerangriffen in den US-Wahlkampf eingemischt? Die US-Regierung sagt ganz klar ja und macht noch weitere Anschuldigungen. Russland soll US-Diplomaten beobachtet und verfolgt haben.
Heute sagen wir, als Antwort auf die Schikanen und die Aggressionen, denen unser Personal in Russland ausgesetzt ist, und natürlich als Reaktion auf den Versuch, mit Hackerangriffen unsere Wahlen zu beeinflussen, gibt es Konsequenzen.
Die Konsequenzen, von denen die Sicherheitsberaterin von Präsident Barack Obama da spricht, sehen konkret so aus. 35 russische Diplomaten werden als Spione aus den USA ausgewiesen. Außerdem betreffen die Sanktionen russische Geheimdienste und die drei Internetfirmen, die an Hackerangriffen auf die USA beteiligt gewesen sein sollen. Russland weist die Vorwürfe der USA zurück. Eine erste Reaktion aus Moskau kam schnell. Zuerst von der Sprecherin des russischen Verteidigungsministeriums.
Die Leute, die jetzt 8 Jahre lang im Weißen Haus waren, sind keine Regierung, sondern eine Gruppe von außenpolitischen Versagern. Wütend und kurzsichtig. Die USA wurden von ihrem eigenen Präsidenten erniedrigt.
Und schnell kündigte die russische Regierung auch Vergeltung an. Heute Nachmittag dann wurde Russlands Außenminister Sergej Lavrov konkret.
Deshalb hat das Außenministerium dem Präsidenten Russlands vorgeschlagen, 31 Mitarbeiter der US-Botschaft in Moskau und 4 Diplomaten des Generalkonsulats der USA in St. Petersburg zu unerwünschten Personen zu erklären.
Aber Präsident Wladimir Putin will nicht. Wir werden niemanden ausweisen, hat er gesagt. Und wir werden uns nicht herablassen auf das Niveau einer verantwortungslosen Küchendiplomatie. Eine Einschätzung von ARD-Korrespondentin Goline Attay.
Ja, mancher Beobachter hier in Moskau fragt sich natürlich, ob das nicht alles eine gute Inszenierung, eine gute Choreografie gewesen ist. Mit dieser asymmetrischen Antwort hat Wladimir Putin sozusagen von demonstrativer Großmut gezeugt. Und weitere Schritte werde Moskau natürlich abhängig machen von der Politik Donald Trumps. Sprich, Donald Trump ist jetzt in der Bringschuld.
Und Trump sitzt jetzt zwischen den Stühlen. Der künftige US-Präsident hält sich mit Vorwürfen gegen Russland zurück. Er sagt nach wie vor, es sei nicht genau geklärt, wer hinter den Cyberangriffen steckt. Allerdings steht er damit auch unter den Republikanern ziemlich alleine da.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der diplomatische Zank zwischen den USA und Russland ist auch im Netz ein Thema. Xandora fragt bei tagesschau.de, und das sollen vernünftige Politiker sein, die man neben einen Atombombenknopf stellen kann? User Schlagloch glaubt, Obamas Sanktionen sind doch einfach nur kleinliche Rache dafür, dass die Demokraten verloren haben und darüber hinaus der russische Präsident in der Weltpolitik einfach nur besser dasteht als er. Laut Forbes der mächtigste Mann der Welt, weit vor Obama. Auf der Seite des Berliner Tagesspiegels findet kurz und knapp: Diese Kriegstreiberei ist eines Nobelpreisträgers nicht würdig. Den sollte Obama zurückgeben oder aberkannt bekommen. Doch User meint, mal ganz abgesehen von der Frage, ob die russische Regierung tatsächlich direkt hinter den Hackerangriffen steht, dieser Schachzug Obamas ist einfach genial. Er hat führende Republikaner auf seiner Seite, die Trump an vielen Stellen braucht, um seine russlandfreundliche Politik durchzusetzen. Und wenn sogar Trump sagt, er brauche Bedenkzeit und will den Geheimdiensten zuhören, sind das völlig neue Töne vom größten Zwitscherer aller Zeiten. Und Anjako sieht es so. Für das schlechte Verhältnis zwischen den USA und Russland haben Politiker auf beiden Seiten gesorgt. Ob sich das mit Trump ändert, darf bezweifelt werden.
Was sonst noch wichtig war?
Es ist der dritte Anlauf dieses Jahr. Eigentlich gilt in Syrien seit Mitternacht eine neue landesweite Waffenruhe, ausgehandelt von Russland und der Türkei. Trotzdem melden Beobachter weiter Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen, vor allem in der Provinz Hama im Westen des Landes. Auch insgesamt sind die Erfolgsaussichten für die Waffenruhe durchwachsen, denn wieder ist nicht klar, für wen sie gilt. Klar ist, dass die syrische Armee weiter die Terrororganisation IS angreifen darf. Laut der syrischen Regierung ist auch die frühere Al-Nusra-Front, die Fatah al-Sham-Front, von der Waffenruhe ausgenommen. Die Opposition ist da aber anderer Meinung. Sie meint, dass auch die Fatah al-Sham-Front nicht angegriffen werden darf. Die Menschen in Syrien selbst sind geteilter Meinung, was die Waffenruhe angeht.
Ich bin völlig dagegen, 100%. Ich bin gegen die Waffenruhe, weil es unser wichtigstes Ziel war, Bashar al-Assad loszuwerden. Und Bashar al-Assad wird nun bleiben. Wir sind für die Feuerpause, damit sich die Opposition nach einer schwierigen Zeit reorganisieren kann. Wir hoffen, dass ihr das hilft. Erst sich neu organisieren und dann eine neue Phase starten, so Gott will. Die Waffenruhe sollte weitergehen, denn unsere Armee zielt darauf ab, die Sicherheit im Land zu erhalten mit der Hilfe Russlands. Wir müssen uns sicher fühlen können und die Lage ist jetzt viel besser als früher.
Kritik kam von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er hat der internationalen Gemeinschaft vorgeworfen, dass sie im syrischen Bürgerkrieg nicht handlungsfähig ist. Und er hat kritisiert, dass der UNO-Sicherheitsrat sich zu Syrien nicht auf konkrete Schritte einigen kann. Der syrische Präsident Bashar al-Assad hat unterdessen Europa die Schuld an Terrorangriffen und der Flüchtlingskrise gegeben. Der italienischen Zeitung Il Giornale sagte er, die europäischen Regierungen unterstützten den Terrorismus in Syrien und damit lösten sie entsprechende Reaktionen aus. Ein Rechtsanwalt aus Nürnberg ist mit Horst Seehofers Politik nicht einverstanden und würde lieber Angela Merkel direkt unterstützen. Deshalb möchte er, obwohl er in Bayern wohnt, gerne die CDU wählen und nicht die CSU. Darf er aber nicht. Das Verwaltungsgericht in Wiesbaden hat seine Forderung zurückgewiesen und entschieden, dass es dafür im Moment keine Rechtsgrundlage gibt. Denn im Bundeswahlgesetz steht nicht, dass Parteien sich unbedingt in jedem Bundesland zur Wahl stellen müssen. Und CDU und CSU haben eben vereinbart, dass die CSU in Bayern antritt. Der Anwalt will jetzt Verfassungsbeschwerde einlegen. CDU und CSU sind tatsächlich mit Blick auf die Flüchtlingspolitik zerstritten wie lange nicht mehr. Die CSU macht eine heikle Gratwanderung im Moment, analysiert Korrespondent Stefan Detjen im Deutschlandfunk.
Sie versucht, die AfD klein zu halten, aber wenn sie ihr Ziel einer am Ende auf Landesebene absoluten Mehrheit erreichen will, dann kann sie es sich auch nicht leisten, allzu viele Wähler zu verprellen, die wie diese beiden Anwälte aus Nürnberg hinter dem Kurs der Kanzlerin stehen.
Es war ein ehrgeiziges Ziel. Bis Ende 2016 wollte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die meisten Asylbescheide abgearbeitet haben, die sich angehäuft hatten. Jetzt hat ein Sprecher mitgeteilt, das Amt wird 400.000 offene Asylanträge mit ins neue Jahr nehmen und damit Medienberichte bestätigt. Der Rückstau soll bis Frühjahr abgearbeitet werden und liegt laut dem Amt daran, dass die Mitarbeiter langsamer aufgestockt wurden als gedacht.
Was noch wichtig wird.
In der Silvesternacht morgen wird es in vielen Städten in Deutschland mehr Polizei geben, mehr Videoüberwachung und Plätze werden mit zusätzlichen Betonblöcken geschützt. Das ist nicht nur eine Reaktion auf den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin kurz vor Weihnachten, sondern auch auf die Übergriffe auf Frauen in der letzten Silvesternacht in Köln. Korrespondentin Birgit Schmeitzner fasst die Maßnahmen in Köln, München und Berlin zusammen.
Rund um den Kölner Dom gibt es eine Sicherheitszone. Taschen werden kontrolliert, der Platz ausgeleuchtet. Innenminister Jäger zufolge wurde das Sicherheitspersonal im Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht. In München hat die Polizei ihr Sicherheitskonzept überprüft und angepasst. Es heißt, die Einsatzkräfte werden sichtbar, wachsam und sensibel unterwegs sein. Die Berliner Partymeile rund um das Brandenburger Tor ist geschützt von tonnenschweren Schutzblöcken aus Beton. Besucher dürfen keine Flaschen und keine Böller mitbringen. Auch Rucksäcke und Koffer sind tabu.
Und sonst in der Welt?
Scheiden tut weh und die Scheidung einer Ehe ist auch mit einigem bürokratischem Aufwand verbunden. In Frankreich wird es Ehepaaren jetzt zumindest formal leichter gemacht. Ab dem neuen Jahr können sie sich dafür einfach beim Notar anmelden. Dadurch sollen Scheidungen schneller möglich und billiger werden und Gerichte entlastet werden. Ein Richter ist dann nur noch nötig, wenn die Scheidung nicht einvernehmlich ist. Laut französischen Medien war das im letzten Jahr bei weniger als der Hälfte der Scheidungen der Fall. Kritik an dem neuen Gesetz kommt unter anderem von der französischen Bischofskonferenz. Sie meint, dass das Gesetz die Auswirkungen einer Scheidung banalisiert. Hier in Deutschland muss eine Scheidung nach wie vor gerichtlich beschlossen werden. In China ist die höchste Brücke der Welt eröffnet worden. Der gewaltige Bau führt über eine knapp einen Kilometer breite Schlucht. Auf einer Höhe von 565 Metern verbindet sie die benachbarten Provinzen Yunnan und Guizhou. Jetzt müssen Autos und Lastwagen keinen stundenlangen Umweg mehr über kurvige Bergstraßen nehmen und deshalb verkürzt sich die Fahrzeit von bisher 5 auf eine Stunde. Der Bau der Seilhängebrücke hat mehr als 3 Jahre gedauert und umgerechnet knapp 140 Millionen Euro gekostet. Die zweithöchste Brücke der Welt ist 472 Meter hoch und steht auch in China. Manche Frisur muss man sich schön trinken. Mit mehr Glück kann man aber auch die Korken knallen lassen, weil Schnitt und Farbe so toll geworden sind. In Kalifornien dürfen Friseure und Kosmetiksalons ihren Kunden und Kundinnen jetzt neben Wasser und Kaffee auch ein Glas Sekt anbieten. Das war bisher verboten und Alkohol wurde höchstens illegal unter dem Ladentisch gereicht. Gegner des neuen Gesetzes in Kalifornien befürchten, dass dadurch Minderjährige einfacher an Alkohol kommen, wenn sie beim Friseur statt nach einer Cola einfach nach Wein oder Bier fragen.
Wissensnachrichten.
Gute Nachrichten für alle, die morgen an Silvester einen drauf machen wollen, denn die Silvesternacht ist diesmal länger als sonst. Nicht viel, ehrlich gesagt, aber immerhin eine Sekunde. Um 0.59 Uhr und 59 Sekunden unserer Zeit wird eine Schaltsekunde eingefügt. Mathis Dirkes aus unseren Wissensnachrichten. Wofür ist diese Schaltsekunde gut?
Ja, die brauchen wir, damit unser Tag quasi gleich lang bleibt. Vor Jahren wurde ja mal festgelegt, ein Tag, also eine Erdumdrehung, die dauert 86.400 Atomsekunden. Problem ist, das stimmt nicht mehr so ganz. Die Erde dreht sich nämlich nicht gleich schnell, braucht gerade etwas länger. Und so muss man das immer wieder ein bisschen ausgleichen, damit die Sonne nicht irgendwann quasi mittags aufgeht.
Das wollen wir natürlich nicht. Würde das denn aber bis dahin nicht ewig dauern?
Ja, schon, aber jeden Tag wird das natürlich ein bisschen ungenauer und so kommen dann halt über die Jahre immer wieder ein paar Sekunden zusammen. 1972 hat man da das erste Mal überhaupt eine Schaltsekunde eingefügt und das hier ist jetzt immerhin schon die 27. Wann die jeweils kommt, das ist, ja, kann man nicht so ganz genau sagen, ist unregelmäßig, weil eben auch die Erdrotation unregelmäßig ist.
Fangen wir nochmal ein bisschen vorher an. Warum ist es denn überhaupt so, dass die Erde sich nicht immer gleich schnell dreht?
Da gibt es ganz verschiedene Einflüsse, die was mit der Erdrotation machen. Zum Beispiel einmal der Mond und die Sonne mit den Gezeitenkräften, dann der Wind, die Strömung im Meer oder eben auch so Sonderereignisse, starke Erdbeben zum Beispiel, wie das vor Japan 2011. Das alles verändert die Rotation der Erde. Wie gesagt, nicht so stark, aber immerhin doch ein kleines bisschen.
Und wer entscheidet das dann, wann so eine Schaltsekunde eingeführt wird? Ist das irgendein Expertengremium?
Ja, das ist eine Organisation der UNO und die Experten da gucken sich dann immer an, wie die astronomische Zeit eben von unserer festgelegten Weltzeit abweicht. Das machen die zum Beispiel mit Hilfe von Radioteleskopen, damit kann man dann die Position der Erde zu anderen Himmelskörpern berechnen. Und dann entscheiden die Mitglieder, ob man eben eine Schaltsekunde braucht oder nicht. Da wird übrigens schon länger diskutiert, ob man sie nicht ganz abschafft.
Und warum das? Gab es da Probleme?
Ja, es gab Probleme vor allem mit Computern. Die sind zum Teil ausgefallen, wenn man so eine Schaltsekunde eingerechnet hat und dann unter anderem auch sowas wie Flüge. Alles natürlich nicht ganz so schlimm, aber dann doch irgendwie ärgerlich. Und deshalb überlegt man jetzt, ob man die Schaltsekunde wirklich noch braucht oder ob man vielleicht sowas macht wie viel seltener mal eine Schaltstunde einfügt. Wir merken von dieser Sekunde eh nichts. Wichtig ist diese Sekunde höchstens für Weltraumforscher zum Beispiel, weil es in der Astronomie eben auf sehr, sehr kleine Unterschiede ankommt. Aber auch da meinen die Experten, unsere Programme, unsere Software, das ist längst gut genug. Da brauchen wir keine offizielle Schaltsekunde mehr für.
Wir kommen von einem zeitlichen Problem zu einem sprachlichen. Die meisten Forscher schreiben ihre Artikel in Englisch. Aber laut einer neuen Studie gibt es gar nicht mal so wenige, die in anderen Sprachen veröffentlichen. Das Problem dabei ist aber, sie werden kaum wahrgenommen.
Ja, das ist zum Beispiel passiert bei der Vogelgrippe. Darüber hatten zuerst chinesische Forscher geschrieben, halt auf Chinesisch. Und deshalb wurden die von der internationalen Forschergemeinde kaum wahrgenommen. Forscher der Uni Cambridge haben da ganz viele Beispiele für gefunden, auch mit Artikeln in Spanisch, Portugiesisch und anderen Sprachen. Und sie fordern jetzt, dass die großen Fachjournale ihre Artikel in mehreren Sprachen anbieten, damit die auch mehr gelesen werden.
Über zu wenig Aufmerksamkeit von der Wissenschaft kann sich US-Präsident Obama sicher nicht beschweren. Das Fachmagazin Science hat jetzt aufgelistet, welche Tiere alle nach Obama benannt worden sind. Welche sind das?
Sehr unterschiedliche. Sehr schön zum Beispiel ein pink-gelb gestreifter Fisch, Tosanoides Obama. Dann aber auch eher unangenehme Viecher, eine Falltürspinne, die sich in einem Loch mit Deckel versteckt und dann ihre Beute aus dem Hinterhalt angreift. Und auch ein bis zu 30 cm langer Wurm, der Insekten befällt. Die Wissenschaftler beteuern übrigens, diese Namensgebung ist in jedem Fall ein Kompliment für Obama und keine Beleidigung.
Okay, gut zu wissen. Dankeschön, Mathis Dirkes aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Himmel bleibt auch am Abend im ganzen Land fast wolkenlos. Morgen an Silvester ist es dann im Norden Deutschlands stärker bewölkt. Am Neujahrssonntag kann es da auch regnen. Ansonsten wechseln sich Sonne und Wolken ab. Höchsttemperaturen am Wochenende zwischen minus 1 und plus 6 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.